Willkommen in dieser kleinen Staffel von Episoden des LernOS On Air Podcasts, in dem ich die Aufnahmen der Sessions des ersten Audio-Only-Barcamps AudioBC 21 vom 29. April 2021 veröffentliche. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an alle Teilgebenden und natürlich die Sponsoren EPOS, Yapola, Cycross, die Podcast-Plattform FÜD, StudioLink und Ultraschall. Und jetzt viel Spaß mit der Session. Einfach podcasten, Fragen und Antworten rund ums Podcasting im Allgemeinen von Fabio.
Gebt mal eure Meinung. Kennt ihr euch jetzt alle schon oder möchtet ihr gerne nochmal eine Vorstellungsrunde machen? Ein ganz kleines Intro oder legen wir einfach direkt los und lernen uns darüber kennen?
Es wäre eine Möglichkeit, dass jeder, der eine Frage hat oder was zu sagen hat, einmal kurz sagt, welchen Hintergrund er hat. Mal einmal kurz und die anderen lassen Zeit bleiben. Was denkst du?
Einfach loslegen.
Ja, oder vielleicht eher, wenn man die Frage stellt, kann man sich auch kurz vorstellen, damit wir verstehen, was der Hintergrund ist. Okay, wer möchte loslegen? Wer ist mutig? Wer stellt die erste Frage?
Ja, hallo, hier ist Angelika von der BKK Provita. Könnt ihr mich hören?
Ja, wir hören dich klar und deutlich.
Super. Super. Sehr gut. Ich hätte tatsächlich die Frage, es gab vorher in irgendeiner Session schon mal den Hinweis darauf, dass es ja oft ein Thema ist, dass in Unternehmen nicht alle Inhalte für jeden verfügbar sein sollen in so einem Podcast. Also sprich die Frage für den internen Podcast zum Beispiel, wie schafft man es, dass der gut auffindbar ist und trotzdem auch wirklich nur die Leute erreicht, die er erreichen soll. Habt ihr da Ideen und Lösungen, die gut sind? Ist das quasi, kann man trotzdem die gängigen Podcast-Plattformen nutzen für so einen internen Podcast und da vielleicht irgendwelche Einstellungen treffen, dass man vielleicht einen Code braucht oder irgendwie sowas, um ihn dann nutzen zu können? Ich kenne mich da noch nicht aus und es würde mich sehr interessieren.
Also aus meiner Sicht, wenn man wirklich nur einen internen haben möchte, der auch nicht irgendwo anders oder von irgendjemand anders abrufbar ist, also jemand außerhalb der Firma oder der halt nicht darauf zugreifen können soll, muss man, wenn man wirklich vom Podcast spricht, den Podcast-Feed und auch die Dateien mit einem Passwort schützen. Und sobald ein Passwortschutz ins Spiel kommt, ist der Podcast halt eben nicht mehr über alle Plattformen abrufbar. Also die großen Plattformen wie Spotify, iTunes, Google, Amazon, die haben alle keine Unterstützung für passwortgeschützte Podcast-Feeds. iTunes mit Einschränkungen, da könnte es eventuell über die Desktop-Software funktionieren. Aber in der Regel braucht man eine eher independent Podcast-App. Die haben dann teilweise auch die Möglichkeit, passwortgeschützte Podcast-Feeds zu abonnieren. Und mit der Auffindbarkeit ist es damit halt so eine Sache. Also normalerweise ist der beste Weg, irgendwo übers Intranet zu gehen und das darüber dann zu kommunizieren oder halt Mailings zu machen oder wie auch immer die interne Kommunikation ansonsten aussieht. Aber jetzt den Feed nur über, dass der iTunes-Crawler den nicht abrufen soll oder so zu sperren, ist definitiv kein sicherer Weg.
Okay, das heißt also, ich muss einmal die Info rausgeben an die Mitarbeitenden nach dem Motto, hey, wir haben jetzt auch einen internen eigenen Podcast und ihr müsstet euch bitte die App einmalig runterladen, um den empfangen zu können, um den hören zu können. Und dann auch jedes Mal nochmal eine Push-Nachricht über ein anderes Medium, um zu sagen, es gibt eine neue Folge. Oder ist man, wenn man einmal die App hat, dann auch in so einem Circuit drin, dass man quasi sagen kann, okay, die Leute werden automatisch informiert, wenn eine neue Folge rausgekommen ist, innerhalb eines solchen besonderen App.
Genau, die Apps, die halt die passwortgeschützten Podcast-Feeds unterstützen, die haben dann auch ansonsten die Möglichkeiten, die Podcasting bietet, dass eben bei neuen Folgen der Abonnent oder der User der App darüber benachrichtigt wird. Also da braucht man dann nicht jedes Mal wieder eine Mitteilung an die Mitarbeiter rausschicken. Das ist halt eine einmalige Geschichte, die man halt, ja, wie gesagt, über irgendeinen Weg, den man sowieso intern benutzt, lösen kann. Also sei es ein Wiki oder ein Blog, ein Forum, ein Newsletter oder so. Also, dann bietet sich auf jeden Fall an für Mitarbeiter, da auch ein kleines Tutorial zu machen mit, welche Apps kann ich benutzen und wie kriege ich denn letztendlich auch meinen Podcast in die App rein.
Okay, super. Vielen Dank.
Darf ich das ergänzen, Fabio?
Sehr gerne, Christian.
Also es kommt auf die Möglichkeiten des Intranets auch so ein Stück weit an, weil man ja beispielsweise auch mit Podlove beispielsweise arbeiten kann, um das zu installieren. Sprich, dass Mitarbeitende das gar nicht mobil abrufen, sondern oder mit einer Player-Einbindung im Intranet, wo man auch mit dem Browser zugreifen kann. Also das wäre halt eine Möglichkeit noch. Und die andere Möglichkeit wäre, und also sich einen Hoster zu suchen. Ich weiß nicht, ob ihr das macht, Fabio. Das wäre natürlich richtig Premium. Man ist ja nicht gezwungen, seinen ASS-Feed, der ja quasi erzeugt wird, an irgendwelchen Plattformen oder Verzeichnisse weiterzugeben und anzumelden. Und so, also nur weil man einen ASS-Feed hat, ist ja nicht für alle sichtbar. Sondern ich habe erstmal einen und ich suche mir aus, wem ich dem geben will. Und wenn ich den jetzt beispielsweise, wie Fabio schon sagt, den nur an Mitarbeiter spielen möchte, dann kann ich das in einem Wiki erklären, wie ich mich zum Beispiel mit einer bestimmten App diesen Link eingebe. Das ist eine Möglichkeit. Oder man macht es so, dass man einen Hoster sucht, der einen Player ausspielt und dann sozusagen nur Personen eingebe, die auch Zugriff darauf haben. Das ist natürlich in großen Konzernen nicht möglich, weil man da vielleicht 20.000 E-Mail-Adressen hat oder so. Aber wenn das ein kleiner Laden ist, dann kann das durchaus funktionieren. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu nutzen und einen wirklichen ASS-Feed zu haben, ohne auf die großen Apps ausweichen zu müssen.
Okay, und somit könnte man den Podcast dann auch sowohl mobil als auch am Desktop im Büro quasi hören?
Da kann ich auch nochmal ergänzen. Da hat Christian definitiv recht. Also bin gerade nur auf den Weg über die Apps eingegangen. Man kann natürlich auch einfach den Podcast letztendlich über einen Player einbinden. Wie der Player denn letztendlich im Hintergrund auf die Daten zugreift, hängt ein bisschen von dem Player ab. Und ja, sobald man das halt in der Webseite integriert hat, hat man natürlich die Möglichkeit, das entweder mobil oder über den Desktop darauf zugreifen. Da vielleicht noch als Ergänzung, wir haben zum Beispiel bei unserem Hosting auch die Möglichkeit, dass man den Feed selbst so erweitert, dass der eine grafische Oberfläche mit einem Player hat. Da braucht man dann letztendlich nicht mal mehr die Webseite oder den Player oder einen zusätzlichen Player, den man irgendwo einbindet, sondern kann halt direkt den Feed nutzen, wie eine Webseite letztendlich. Wo man halt gucken muss, ist die Sache, dass wenn man den Feed hat und der halt nicht geschützt ist und man den vielleicht jetzt nur intern rausgegeben hat, dass der damit aber halt nicht sicher ist. Also man weiß halt nicht, wo die Apps, wenn man den Feed abonniert, dann im Hintergrund den Feed irgendwie noch weitergeben oder ob die Benutzer dann nicht einfach den Feed wieder besseren Wissens vielleicht in einer der großen Portale anmelden. Deswegen da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, wenn der Feed jetzt nicht extra noch geschützt ist, so wie ich dich irgendwie gerade verstanden hatte, Christian.
Ja, das ist natürlich eine Sicherheitslücke, da hast du recht, ja. Stimmt definitiv.
Okay, danke euch. War auf jeden Fall aufschlussreich. Vielen Dank.
Ich wollte
sehr gerne, Angelika.
Entschuldige, dich fragen Fabio oder auch die anderen, ob ihr irgendwelche Tipps habt zu Newslettern, Communities, Verbänden, keine Ahnung, wo ihr sagt, das sind so die Must-Haves, also da sollte ich angemeldet sein, da bekomme ich immer die neuesten Infos zum Thema Podcasten oder Podcasts.
Also es gibt, direkt in Sinn kommen ja gerade drei recht große Medien dazu. Halt die Marketing Rockstars aus Hamburg haben seit, ich glaube, 2 Monaten etwa einen Newsletter, den sie Steffen ungefähr einmal am Tag oder so rausschicken. Denn die zweiten sind, die habe ich jetzt gerade vergessen. Und bei podcast.de haben wir unser Blog, wo Steffen ein- oder zweimal am Tag News und Berichte und Meinungen, Interviews rund ums Podcasting veröffentlicht. Das kann man auch per E-Mail abonnieren und auf podcast.de selbst gibt es auch ein Newsletter, wo das dann auch demnächst übergeht. Und Steffen hat gerade noch was, er übernimmt mal.
Opa, sorry, ich hatte einen kleinen Aussetzer. Englischsprachig gibt es auf jeden Fall auch noch Podnews. Ja, die sind immer ganz gut informiert. Das sind Australier. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, das Podcast Journal. Ja, da kann man auch die Newsletter abonnieren. Also ich weiß nicht, worauf du jetzt zielst, ob das denn eher was Deutsches sein sollte oder ob du die internationalen Infos haben möchtest. Aber damit bist du auf jeden Fall gut aufgestellt.
Das darf gern sowohl als auch sein. Und gibt es auch Podcasts? Also über Podcasts oder übers Podcasting?
Davon gibt es auch einige. Zum Beispiel von Brigitte Hagedorn, die macht auch eine ganz gute Sache, die hat auch einen Blog ergänzend dazu. Dann gibt es zum Beispiel von Alex Wunschel und Doris Hammerschmidt so einen Corporate-Podcast, wo sie so Checks machen und sich generell hat alles rund um Corporate-Podcasts unterhalten. Steffen nickt hier auch gerade nochmal. Ich übergebe mal, jetzt klappt es bestimmt auch schneller.
Ja, der von der Doris Hammerschmidt und dem Alex Wunschler ist Podcheck. Dann gibt es noch was von Deutschlandfunk Kultur. Das ist der Über-Podcast, der Podcast über Podcast. Da kannst du auf jeden Fall auch mal reinschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall auch. Und ich meine, von W&V gäbe es auch noch was. Müsste ich aber mal schauen, wie der heißt. Habe ich gerade nicht genau auf dem Schirm.
Okay, super, danke.
Es gibt in diesem Zusammenhang auch noch diesen Sendegarten. Und es gibt auch noch von Pool Artists Hört Hört.
Ah ja, danke.
Super, die war mir auch gerade noch gar nicht bekannt. Sendegarten ist dann irgendwie aus der Sendegate-Community?
Jo, genau, das ist der Martin Rutzler und der Interview, also der stellt andere Podcasts vor und hat in der Regel auch die Gäste dann da. Der streamt das sogar live, ich glaube einmal im Monat am Donnerstag und greift auch aktuelle Themen aus der Technikbranche auf. Also der hat dann mal zum Beispiel Sebastian Reimers von StudioLink da oder Ralf Stockmann von Ultraschall oder ähnlichem. Also das geht dann quasi richtig tief rein.
Ja, Sebastian betreibt den sogar mit, ne?
Ah, genau. Ah, hallo Heiko.
Hi.
Okay, super, da kommt vielleicht nochmal, vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr Ideen im Laufe der Zeit. Wir können aber schon mal, glaube ich, auf die nächste Frage kommen, wenn es eine gibt. Traut euch?
Ja, dann bringe ich einfach mal eine Frage in die Runde zum Podcast allgemein. Da passiert ja gerade relativ viel. Wir hier im Büro in der Redaktion besprechen das ja auch häufig und ausführlich. Mich würde mal von euch interessieren, wie ihr die aktuellen Entwicklungen zu den Subscription-Modellen von Apple und von Spotify seht. Gibt es da vielleicht Meinungen aus der Community?
Also wenn jemand möchte, ich finde es schwierig. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich einen anderen Ansatz sehe, was grundsätzliches Podcasting betrifft. Also ich bin so, ja, schon gebrandet aus der Sendegate-Community. Und ich halte es wichtig, dass Wissensinhalte frei verfügbar sind. Alle wollen jetzt irgendwie was vom Kuchen abhaben. Das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Was bisher toll war, dass Apple ein großes Verzeichnis hat, auf dem sich alle bedienen können und dort Inhalte in verschiedenster Pluralität zu finden gewesen sind. Und nun ist es so, dass bestimmte Inhalte beispielsweise hinter den Mauern der, der Konzerne verschwinden. Und das halte ich tatsächlich für problematisch. Ich habe erst gedacht, ja, okay, Spotify macht es und wird ja jetzt das Monopol so ein bisschen ausbauen. Ist sicherlich auch so. Das Problem ist aber, dass man so getriggert ist. Also ich habe gar nicht mehr die Möglichkeit, wenn ich jetzt nur auf Spotify beispielsweise höre und mir Spotify seine Inhalte anbietet, gar nicht nach links und rechts zu gucken, weil ich einfach diesen Kosmos gar nicht mehr erfassen kann. Und das war eben auf der Möglichkeit von Apple Podcasts bisher noch sehr gut möglich, dass ich einfach ganz viele Nachrichten-News, Nachrichten-Podcasts beispielsweise konsumieren kann und mir meine Meinung auch bilden konnte. Und das finde ich in unserer Gesellschaft einfach extrem wichtig, dass diese Pluralität auch herrscht, dass man Themen aus verschiedenen Blickwinkeln auch mal beleuchten kann. Und wenn es jetzt aber solche Monopole gibt, halte ich das für sehr schwierig, weil es meinungsbildend ist. Und ich finde diese Subscription-Modelle deswegen nicht gut, weil ich mich höchstwahrscheinlich als User für eine Sache entscheide. Und ich werde, also solange ich mir vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie eine Episode kaufen kann für 50 Cent oder von mir aus eine ganze Podcast-Staffel für einen Euro oder so, dann würde ich das vielleicht noch machen, dass ich dann auch mal auf Apple reinhöre. Aber die Frage ist, welche Infrastruktur? Und Spotify hat halt die Möglichkeit, an alle auszuspielen, Apple bisher halt nicht. Und das heißt, sie müssen hier auch verschieden, also wenn man nur Apple-User erreicht, ist es halt schon mal problematisch. Also ich halte es für bedenklich, dass das alles so aufgesplittert ist, und ich finde es für die freie Podcast-Community und tatsächlich auch den Motor der Formatentwicklung in Deutschland, was am Podcast betrifft, hochgradig gefährlich.
Aber Christian, denkst du denn, dass nicht eigentlich vielleicht die Podcasts zum einen werbefinanziert weiterhin so abrufbar sind, wie sie jetzt abrufbar sind, oder generell irgendwie frei, die jetzt kein Interesse an der Monetarisierung haben und durch die Subscriptions einfach eine andere Art der Monetarisierung kommt, also die Inhalte man auf dem einen oder dem anderen Weg abrufen kann. Also wenn ich jetzt halt keine Lust auf Werbung habe, zahle ich halt dafür. Oder es sind halt irgendwie einfach noch so ein bisschen Zusatzinformationen, die vielleicht so aufwendig zu produzieren sind, dass ich eben nicht frei zur Verfügung stellen kann und trotzdem die Pluralität gegeben ist. Also ich teile deine Ansichten absolut, das ist ja, wofür wir stehen. Aber ich, so aus Produzentensicht, vielleicht ist das gar nicht, wo es am Ende hingeht. Also dass letztendlich alles hinter der Bezahlschranke landet, sondern es einfach ein alternativer Weg ist, für die Produzenten halt seinen Produktionsaufwand zu monetarisieren.
Ich finde es so insofern schwierig, weil nicht nur Privatpersonen Dinge produzieren oder kleine Firmen oder wie auch immer. Es können auch große Firmen sein, es ist egal, aber es werden zunehmend Inhalte von, Spotify macht halt Inhalte, und wenn ich mir angucke, was sie für Inhalte machen, dann sind es irgendwie keine gewinnbringenden Inhalte so. Das kann jeder hören, was er möchte, aber Spotify hat halt die Möglichkeit, die eigenproduzierten Dinge in den Vordergrund zu stellen. Also wie dieser schöne Marktplatz, wo ich meine Tomaten, wo alle erlaubt sind, aber meine Tomaten stelle ich halt ganz vorne an den Eingang. Und dann wird das eben auch eher konsumiert. Und wir haben eine Fülle an Podcasts und wir haben aber nur 24 Stunden am Tag Zeit, um zu hören. Also ich glaube, irgendwann ist auch eine Sättigung da. Es wird sicherlich ganz viel wieder weggehen. Im Rahmen der Pandemie ist ja wirklich sehr viel aus dem Boden geschossen. Viele davon sind mittlerweile auch schon wieder tot oder kommen nicht über 10 Folgen hinaus. Also ich glaube, das wird sich irgendwann leeren. Aber der Punkt ist, dass diese großen Konzerne ganz andere Möglichkeiten haben als kleinere. So, und du hast einfach kein Interesse mehr, Inhalte zu produzieren, die niemand hört, weil Spotify zum Beispiel seine Inhalte vorn an den Eingang stellt und dir deine Hörer wegnimmt. Das heißt, du hast auch gar keine Möglichkeit, irgendwas zu monetarisieren, weil Werbetreibende keine Leute mehr erreichen mit deinem Podcast. Also du musst Inhalte bringen, die so interessant sind, die an allem vorbeigehen. Da macht Spotify einen Anruf bei der, keine Ahnung, bei der Süddeutschen oder ähnlichem, wem sie jetzt zusammenarbeiten, dann ist das innerhalb, weiß ich nicht, von 2-3 Monaten produziert auf Hochglanz und da stinkst du nicht gegen an. Da kannst du dir einen abmonetarisieren, wie du willst. Niemand will bei dir werben.
Okay, zumal auch Apple einen direkten finanziellen Anreiz hat, ihre Subscriptions in den Vordergrund zu stellen, weil sie ja 30% kassieren von dem, was der Hörer zahlt, nicht?
Wie ist denn das mit YouTube und Google Produktionen? Also ist das da auch schon gang und gäbe? Ich treibe mich da nicht so viel rum auf der Plattform, aber das ist doch letztendlich ziemlich vergleichbar, oder?
Ja, also es ist das gleiche Problem oder ähnlich. Also ich weiß es zum Beispiel aus dem Thema Komplementärmedizin. Die ranken einfach per se schlechter. Ist halt nicht so gewollt. Google ist halt nicht nur Google, Google ist halt Alphabet. Und die haben halt eigene Konzerninteressen. Und nachdem den Algorithmus keiner versteht, also es ist ein, ich glaube, es wird ein gesamtgesellschaftliches Problem an der Stelle haben.
Es gibt eine tolle Podcast-Folge mit, wie heißt er, Herr Lage der Nation und Journalist, ich habe seinen Namen
vergessen.
Philipp Banse. Er hat aktuell ein schönes Podcast, ein schönes Stück Podcast rausgebracht, in dem er das nochmal gesagt hat, also wie er das alles gemacht hat. Ich glaube, das war bei Detektor FM tatsächlich ein Interview und hat dort berichtet, wie problematisch das auf der einen Seite mit Spotify ist und wie er beispielsweise auch viel Geld damit verdient mit Lage der Nation. Man hat jetzt gesagt, die einzige Möglichkeit, da wieder rauszukommen oder ich sag mal noch parallel andere Angebote zu fahren, ist der öffentliche Rundfunk. Wenn der öffentliche Rundfunk es schafft, seine Inhalte so gebündelt anzubieten, dass man so eine Parallelwelt zu Spotify schafft, dann ist es möglich, aus diesen ganzen Subscription-Modellen noch einen Ausweg zu finden. Ansonsten kannst du es komplett vergessen. Und dadurch, dass der öffentliche Rundfunk jetzt erst Podcast oder das Potenzial von Podcast seit letztem Jahr irgendwie mal ein bisschen erkannt hat, sehe ich da eigentlich wenig Chancen. Also ich glaube, das Feld wird ja leider den großen Konzernen überlassen werden, gehe ich von aus.
Okay, vielen Dank für die Einschätzung. Das ist spannend und ich persönlich könnte mich da auch gerne noch eine Stunde weiter darüber unterhalten. Ich würde auch trotzdem gerne nochmal die Chance rausgeben an all diejenigen, die vielleicht ein bisschen basaler einsteigen wollen in das Thema Podcasten. Ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, hier bei Fabio anzufragen. Wie sieht's aus? Ihr könnt eure Fragen zum Podcasting ganz allgemein adressieren an jemanden, der jetzt schon 17 Jahre Podcast macht, sich damit beschäftigt. Wenn es irgendwas gibt, dann ist jetzt der Zeit dafür.
Ich hatte eine technische Frage. Wenn ich mal remote aufnehmen möchte, gibt es da ein Programm, das ihr empfehlen könnt?
Ja, da gibt es letztendlich eigentlich so zwei Marktführer. Einmal aus Deutschland StudioLink, die sehr, sehr gute Software anbieten, die auch frei ist ich glaube, zusätzlich zu einer kostenpflichtigen Option. Und dann das quasi US-amerikanische Pendant Zencastr. Das war nochmal so die Alternative dazu. Aber das sind so die zwei großen Platzhirsche, wenn man so remote mit mehreren Leuten aufnimmt. Man sollte aber immer auch lokal einen Mitschnitt machen.
Danke.
Der Mitschnitt ist mit StudioLink möglich.
Da gibt es doch auch noch Riverside. Da hat der Alex Wunschel sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ich nicht. Aber der arbeitet jetzt mit der neuen Version. Und die ist zwar kostenpflichtig, aber man kann sich da auch nochmal sehen dabei bei der Aufnahme. Und er soll sehr gute Qualität bei der Audioaufnahme haben.
Okay, danke. Hat denn jemand Erfahrung mit Mumble als Aufnahmetool, um damit Podcasts zu produzieren? Also ich bin ja eigentlich positiv überrascht, muss ich sagen, von der Software soweit.
Früher haben wir hier aufgenommen, damals noch also damals mit Ricolytti und sowas, also die Podunion, die ganzen Sachen haben wir hier aufgenommen. Die Qualität wurde immer schlechter, aber jetzt aktuell hört sich die Qualität erstmal ganz gut an, aber damals wurde die Qualität immer schlechter, umso länger man aufgezeichnet hat. Nicht unbedingt so länger man gesprochen hat, sondern wirklich umso länger man aufgezeichnet hat. Aber die Aufnahmen laufen ja jetzt schon seit längerer Zeit. Ich bin mal gespannt, wie die Qualitäten dann werden.
Glaubst du, dass dann irgendwann die Bitrate runtergeht oder wie würdest du dir das erklären? Oder ist es einfach nur so eine Beobachtung?
Also bei uns war das so, ein Podcast über eine Stunde wurde dann einfach von der Qualität schlecht. Also da kamen Fehler rein, beziehungsweise auch die Geschwindigkeiten wurden unterschiedlich aufgezeichnet.
Ach, verrückt. Okay. Ja gut, das muss man auf jeden Fall beobachten und bedenken. Klar, hast du recht.
Ja, das gleiche Problem hatte ich jetzt auch, weil du mich gewundert hast, dass Zoom relativ gut geworden ist von der Qualität, von der Audioqualität. Und also wesentlich besser wie noch vor einem halben Jahr oder für ein Jahr. Aber da habe ich wirklich auch das Problem gehabt, dass immer komischerweise der am weitesten entfernt saß, egal ob der nur irgendwie 500 Meter weit saß oder eben in Sri Lanka saß, die Spur war immer tot, die war immer kaputt. Andere Leute haben damit kein Problem und da musste ich immer dann aus der Gesamtspur dann diese eine Spur rausnehmen.
Das vielleicht aber nochmal zur Ergänzung zum Thema, welches Tool. Ja, da ist Thorsten sicherlich weiter drin zu beurteilen, welches Tool welche Tonqualität produziert. Aber es ist ja auch eine Sache, welches Gerät habe ich eigentlich angeschlossen. Also ich glaube, wenn ich einen Zoom-Call habe und mein Gesprächspartner hat ein ordentliches Headset oder so, dann Studio-Mikro angeschlossen, macht das einen Unterschied gegenüber einem tollen Tool, wo jemand halt einfach in sein Tablet spricht.
Oh ja. Man muss ein bisschen bei Zoom.
Absolut. Mikrofone sind ja dann nochmal ein ganz eigenes Thema, ne?
Bei Zoom muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man die Spuren alle getrennt aufnimmt, sind die hinterher nicht wirklich synchron. Also das erfordert dann tatsächlich viel, ja, was heißt viel, aber man muss schon in der Nachbearbeitung, im ganzen Post-Processing, alles nochmal richtig zurechtschneiden, weil Zoom scheinbar irgendwie so ein Cut-Silent-Mode irgendwie drin hat oder so. Das heißt, die Spuren sind alle nicht gleich lang, man muss alles nochmal durchhören.
Es kommt deswegen, weil sobald man sein Mikro mutet, hört die Aufnahme auf. Dann läuft die irgendwie noch 5 bis 20 Sekunden weiter und dann, wenn man dann Mute wegnimmt, fängt sie wieder an. Also wenn wir eine Zoom-Aufnahme machen, dann muss jeder dein Mikro komplett immer offen lassen. Weil dann sind die Spuren normalerweise gleich. Und jetzt die letzten paar Mal hatte ich 2-3 Mal eben so, dass eine Spur doppelt so lang war. Die konnte man natürlich dann wegschmeißen. Dann musste ich diese dann aus den Gesamtspuren dann hinterher rausschneiden.
Danke für den Tipp.
Vor allem bei Zoom haben wir eben den großen Vorteil, das kennt ja aktuell jeder. Und da haben die Leute keine Berührungsangst vor. Wenn ich jetzt sage, ja, du musst dir jetzt StudioLink, was 1000-mal besser ist, installieren oder den Standalone runterladen und dann starten, was kein Problem ist. Aber viele haben dann ein Problem, dass die in der Firmenumgebung nichts installieren dürfen, außer sie haben und so Zoom oder Teams dürfen sie. Obwohl Teams würde ich die Finger von lassen bei der Aufnahme, Zoom schon. Aber Zoom kriegt man noch durch bei dem Chef, aber mehr auch nicht. Und wenn man dann noch, ich möchte dieses Tool, dieses Tool, dieses Tool, dann sagt irgendwann der Admin, vergiss das mal.
Also es gibt ja mittlerweile für StudioLink die QuickWeb-Funktion, zumindest für die Leute, die reinschalten und in Firmenumgebungen sitzen. Für die Hosts ist es natürlich weiterhin ja relativ problematisch dann.
Aber da habe ich oft schon bei großen Firmen, dass die diesen Port zu haben. oder läuft über irgendein, ich bin kein EDVler, über irgendein Tool oder irgendein Port, der normalerweise standardmäßig geschlossen ist.
Okay, danke Thorsten. Ich habe Claudia da jetzt schon dreimal aktiv gesehen. Hast du eine Frage, Claudia?
Ja, ich wollte nicht dazwischen sprechen, deswegen habe ich mich immer wieder auf still gesetzt. Also zwei Fragen hätte ich. Du sagtest eben kein Recording über Teams. Ich würde es auch nicht machen, aber ich würde dich gerne fragen, warum so kategorisch ausgeschlossen? Und das zweite ist eher was Methodisches. Podcasten ist für mich noch was sehr Neues, aber wir haben gestartet damit tatsächlich diese Woche und ich bin auf der Suche nach so ein bisschen guten Tipps und Lesequellen, Anregungen, gerne auch zum Hören natürlich, für Methodisches, also Interview, Technik, Storytelling und so eine Geschichte. Könnt ihr da helfen oder irgendjemand aus der Runde?
Die Sache die Sache mit den Teams gebe ich mal. Wer hat das gerade gesagt von euch?
Ich. Ich wollte mich ja nicht sofort wieder reingrätschen, Entschuldigung. Teams deswegen, weil die Tonqualität einfach zu übel ist. Teams ist ja im Endeffekt Skype. Und die gerade dann auch noch in Firmenumgebung, wo dann Teams ist, ist relativ oft, dass die Tonqualität abbricht, Unterbrechungen drin habe, die Qualität ist einfach zu übel. Also eigentlich nur gefühlsmäßig, die Qualität ist zu übel.
Okay, gut, danke.
Ja, zu deiner Frage bezüglich Lektüre. Ich habe das Podcastbuch von Doris Hammerschmidt gelesen und fand das, also die gibt einen guten Überblick über alle Bereiche, unter anderem auch Storytelling, und fand ich sehr lesenswert.
Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe auch schon sehr viel Gutes darüber gehört, also das wäre hier bei uns auch die Empfehlung gewesen.
Okay, super, danke, weil was man sehr üppig findet, ist halt auch in ganz vielen Kursen, ist Technik, 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 aber so die Soft-Komponente, die gibt es irgendwie sparsam nur, und deswegen dachte ich frage mal die Leute, die schon länger in dem Medix sind.
Es gibt von Sven Präger eine ganze breite Reihe, der kommt aus dem Radio, der hat das Buch Geschichten erzählen geschrieben, Storytelling für Radio und Podcast, und der hat auch zwei weitere Bücher noch rausgebracht, zum freien Sprechen zum Beispiel. Genau, also da kann man, ich habe einen Link, ich glaube, ich habe ihn dir geschickt, ich kann ihn gleich nochmal in die Gruppe stellen. Und im Herbst kommt ein neues Buch von Larissa Vasilien. Und ihr berühmtes Podcast-Buch bekommt quasi in Anstrichen, neuen Anstrichen, eine neue Auflage, soll im Herbst erscheinen.
Okay, vielen Dank.
Ja, das wäre interessant.
Ich hätte noch.
Es wäre super, die gerade vom bisher genannten Sachen nochmal im Chat zu sehen. Die Titel, meine ich, so. Oder der Autorenname.
Anschließend an das Storytelling-Thema. Ich suche oder habe bisher noch nichts Vernünftiges gefunden, wenn es darum geht, Podcast-Formate mal zu clustern. Wir kennen alle den Laber-Podcast und wir kennen auch alle irgendwie die High-End-Hörspielproduktionen. Aber so ich kenne das aus dem Journalismus, da habe ich die Nachricht, den Bericht und zu allem gibt es irgendwie ein How-To. Von Podcast-Formaten kenne ich das noch nicht. Habt ihr da etwas, eine Übersicht oder einen Lesetipp?
Also die gibt es tatsächlich auch in dem Podcast-Buch.
In welchem?
Von der Doris Hammerschmidt, das Podcast-Buch heißt.
Danke.
Ja, ich habe es mir gerade mal geholt. Vielleicht, ich schaue mal, vielleicht kann ich dann auch mal kurz diese paar Kategorien vorlesen.
Ja, das wäre doch super. So eine schöne Clusterung. Ich hatte mal irgendwie vor 14 Jahren Ideen fürs Podcasting aufgeschrieben, was man alles machen kann. Aber das ist wahrscheinlich nicht ganz das, an was du gerade gedacht hattest.
Gib mal ein Beispiel.
Oh je, das war wirklich super im Allgemeinen, was das alles sein kann. Sei es irgendwie ein Wetterbericht oder sei es halt eine Meinung oder sei es eine Sportreportage. Eigentlich alles, was man inhaltlich irgendwie verarbeiten kann.
Okay, das finde ich aber so dieses Thema Ideensammlung, weil es daraus entstehen ja auch unterschiedliche Aufnahmesettings, auf die man sich vorbereiten muss. Bin ich draußen, bin ich drin, bin ich alleine, habe ich mehrere Gesprächspartner oder habe ich Remote-Interviewpartner und so weiter. Je genauer man sich, glaube ich, am Anfang darüber Gedanken macht, was will ich eigentlich haben, also was ist mein Zielformat, desto eher kann ich mir auch ein Setup einrichten, mit dem ich dann dauerhaft arbeiten kann.
Ich habe es jetzt übrigens gefunden, also die widmet tatsächlich 20 Seiten in ihrem Buch, diesen verschiedenen Kategorien. Und also da ist von Laber-Podcast, Storytelling-Podcast, Interview-Podcast, Experten-Podcast, True-Crime-Podcast, Reportage, Recruiting, Nischen und so weiter. Also da kann man sich wirklich, und jeweils sind es dann immer so ein, zwei Seiten zu dem jeweiligen Bereich.
Danke.
Gerne. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar nehme ich aktuell mit Audacity auf und habe mich da aber jetzt kürzlich sehr geärgert, weil dann irgendwie, wenn man da ja die Dateien verschiebt, kann es ja passieren, dass man die dann nicht mehr öffnen kann, und habe dann eine Datei verloren und habe jetzt überlegt, auf Hindenburg Journalist umzusteigen. Hat da jemand Erfahrungen damit?
Ja, eine ganze Menge.
Dann her damit. Oder gerne auch andere Tipps.
Ich benutze Hindenburg jetzt, Beta-Test.
Okay.
Und
lange?
Ja. Hindenburg Journalist ist ein sehr, sehr einfaches Tool, was wirklich innerhalb von 20 Minuten im Groben gelernt werden kann. Jeder, der ein Office, die Shortcuts von kann, kann eigentlich das auch bedienen. Man kann bei Hindenburg Journalist die normale Journalist-Version 30 Tage kostenlos runterladen. Mhm. Es gibt auch ein paar schöne Videos dazu. Eins ist gerade in der Mache von mir. Und da, wenn irgendwas ist, wenn du da Fragen hast, podcastverein.de, da können wir dir gerne helfen.
Okay, danke.
Und Hindenburg, man muss kein Toningenieur für sein, um zu wissen, welchen Filter ich jetzt wozu einsetze, weil die haben eine schöne grafische Oberfläche, Stimmprofile, und dann kann man an diesen Kurven ein bisschen ziehen. Ja, kann man ein bisschen, ne? Also
dann
kann
so dieses Faden dann, oder?
Ja, nicht Faden, sondern das Stimmprofil sich ändern. Man kann Bass reinmachen, man kann Low-Cut, man kann, sagen wir mal, ein Telefongespräch rausmachen, und man zieht einfach nur an diesen Fäden, an diesen Graphen. Im Hintergrund macht Hindenburg dann automatisch dieses Tool rein, was sie brauchen, ein Low-Cut-Filter oder irgendwas. Man kann natürlich auch alle Filter benutzen, die irgendwo auf dem Rechner sind. Wenn man GarageBand schon installiert hat oder irgendein anderes Tool installiert hat, klaut er automatisch diese Filter.
Ah ja.
Ja, und das ist auch, macht eigentlich jede vernünftige DWA. Sobald man irgendwie ein Programm installiert hat, wo irgendwelche Filter sind, benutzen die anderen Programme diese Filter auch. Und Hindenburg kostet dann einmal irgendwie 80 Euro.
Genau, ja.
Aber es ist das Einzige, was nicht drin ist, ist, du kannst diese Stimmprofile nicht abspeichern. Und was noch nicht drin ist, du kannst dieses Noise-Reduzierer, diese Geräuschunterdrückung, diesen Filter, den gibt es in der normalen Version Journalist nicht, nur in der Pro-Version. Ich würde aber von der Pro-Version auf jeden Fall abraten. Ich benutze die, aber rate die ab, weil wenn du deinen Podcast hinterher fertig geschnitten hast, du kannst Kapitelmarken hinzufügen, du kannst Kapitelmarkenbilder hinzufügen, alles. Also du kannst den kompletten Podcast fertig machen, dann, wenn du den dann hinterher als M4A abspeicherst und den durch Auphonic jagst, dann hast du dann hinterher auch dieses Geräuschunterdrückung dann dabei. Und du hast dann natürlich deinen automatischen Transkript dabei und sowas alles. Okay. Was podcaster.de leider noch nicht einbindet. Fabio, bitte.
Okay, danke dir.
Herr Thorsten, müssen wir uns nochmal unterhalten. Wir haben da gerade einen Link auch nochmal in den Chat kopiert, wo man 90 Tage Testphase statt 30 Tage hat, wenn man Hindenburg mal ausprobieren möchte. Und Christian hat auch nochmal auf Ultraschall verwiesen. Vielleicht mag er da auch noch ein paar Worte zu sagen.
Ja, kann ich machen. Also Ultraschall ist quasi so aus der Podcast-Community entwickelt worden. Ralf Stockmann hat das vorhin auch vorgestellt. Ist jetzt in der Version 5 erschienen, wo es tatsächlich gar nicht mehr notwendig ist, außer jetzt natürlich bei wirklich verrauschten Spuren so. Aber im Grunde genommen kann man Ultraschall super nutzen, ohne Auphonic nutzen zu müssen. Es gibt jede Menge Tutorials auf der Seite, und es gibt einfach, also ist tatsächlich auch optimiert für den Podcast-Schnitt. Man hat sämtliche Dinge, also man hat ein Soundboard irgendwie, um Einspieler auch während der Aufnahme zu machen. Man hat Studio Link direkt integriert. Man hat einen Storyboard-Modus beispielsweise, womit man Features bauen kann. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten und Filter, die eben auch entsprechend anwendbar sind. Es gibt mittlerweile auch von Udo ein Stream Deck-Plugin, wenn man das jetzt haben möchte. Es gibt, also man kann Kapitelbilder einfügen, Kapitelmarken, klar, ganzes Programm, überhaupt alles gar kein Problem. Also man kann eine komplette Podcast-Folge mit Ultraschall von A bis Z ohne Probleme, ja, produzieren, aufnehmen, produzieren. Und Ja, ist, also kostet ein, also ist auf einer Basis von Reaper entwickelt. Reaper kostet 60 Euro, glaube ich, einmalig. Und Ultraschall, also man bekommt im Sendegate immer Support, wenn man da irgendwie was braucht, weil es ganz viele Nutzer und Nutzerinnen auch gibt, die das nutzen. Also von daher ist man da auch nie aufgeschmissen und ich benutze tatsächlich nichts anderes mehr.
Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Weitere Fragen? Carina, Anke, Caroline. Seid ihr eigentlich live dabei?
Ja, ich bin dabei. Ich habe aufmerksam zugehört.
Sehr schön. Du hast doch bestimmt noch eine Frage.
Meine Organisation hat jetzt auch gerade so eine Podcast-Reihe gestartet und das steht jetzt auch an. Ich hatte mich so ein bisschen gefragt, weil es gibt intern eigentlich ganz viele so Hinweise auch, wie man das machen soll und für das ganze Technische. Und ich habe mich ja noch so ein bisschen gefragt, was man irgendwie so Stimmen, die Vorbereitung der Stimme tun kann. Aber da habt ihr eben auch schon ein bisschen was zu gesagt und ich habe auch mal nachgeguckt, was man bei Sven Preger findet und so. Aber ich habe noch so ein bisschen überlegt, was kann man so in Richtung Stimmtraining einfach ein bisschen üben, weil das ist ja ein ganz wichtiger Teil auch beim Podcasten.
Steffen hatte da vorhin einen Tipp, den irgendwie noch nicht alle kannten. Da gibt es ein Stimmtrainingsgerät. Erzähl mal, Steffen.
Ja, hast du schon mal von Vox Lux gehört? Sag dir das zufällig was?
Nee, aber... hört sich spannend an. Ja, genau so was wäre wahrscheinlich auch noch sinnvoller, als ein Buch zu lesen.
Ja, das ist ein hochentwickeltes technisches Gerät, sehr komplex, sehr kompliziert. Es besteht aus einer mit Wasser gefüllten Flasche und einem Schlauch oder einem Strohhalm. Und den Strohhalm steckst du von oben in das Wasser und dann pustest du da rein und hast dadurch einen Widerstand beim Ausatmen. Dabei machst du ein Summgeräusch. Und das bereitet deine Stimme auf magische Art und Weise perfekt zum Sprechen vor. Also ich weiß selber nicht, wie oder warum das funktioniert. So weit reicht mein Wissen auch nicht. Aber ich habe es dann auch mal in so einem Stimm- und Sprechseminar ausprobiert und das ist absolut großartig. Vielleicht kurz als Info, ich habe gerade eben noch einen Link zu unserem Blog hier in den Chat gepostet. Da schreibe ich einige Sachen mit, auch zu dem, was wir besprechen. Und ich schlage vor, ich lege einfach einen Link zu Vox Lux, wie das aussieht, entweder ein Video oder eine kleine Beschreibung, ebenfalls in den Blogpost ab und dann könnt ihr das anklicken und nachverfolgen. Okay?
Toller Tipp, vielen Dank.
Also zum Thema Stimme und Sprache hätte ich auch noch einen Tipp. Es gibt aktuell auf Clubhouse jeden Morgen um 8.30 Uhr eine 15-minütige Session. Das gibt es schon seit März und wahrscheinlich solange es den Lockdown noch gibt, wird es das vielleicht geben von der Gabriele Schleicher. Und das sind jeden Morgen 15 Minuten, das ist ein vierwöchiges Programm. Ich fand es genial.
Okay, super. Gabriele Schleicher, war das richtig?
Ja, absolut richtig.
Okay, klasse. Ja, sonst Stimmtraining, da gibt es, glaube ich, auch diverse Coaches, die einem da Sachen vermitteln, aber heiße Empfehlungen habe ich da jetzt nicht. Ist noch so ein Thema, was bei mir noch aussteht, aber ich kann zumindest in die Runde fragen. Hat jemand noch andere Fragen?
Ich hätte noch eine Ergänzung zum Thema Stimme.
Ja, super. Sag mal an, Johanna.
Genau. Also zum einen, der kleine Hai ist so ein Standardwerk, was man nutzen kann. Da sind auch ganz viele Übungen und so, also im Bereich Stimmtraining und so weiter. Das ist wirklich ein Standardwerk, genau, ein Buch, richtig. Und dann Rellstab, heißt der Felix Rellstab, Sprechtechnikübungen. Das ist auch sowas, also ist genau für, kommt so ein bisschen aus dem Schauspielbereich oder Stimmtrainingsbereich, genau.
Okay, Steffen sagt, da gibt es auch ein Lied zu dem kleinen Hai und schüttelt den Kopf.
Das war das Erste, wo ich dran denken musste.
Böse.
Ja, tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass je besser man seine Stimme vorbereiten möchte, desto peinlicher und demütigender sind die Übungen. Also man muss sich da wirklich die ganze Zeit schütteln und komische Geräusche machen. Und ich glaube, proportional zur Peinlichkeit steigt dann die Stimmqualität. Vielleicht werdet ihr jetzt auch noch rausfinden, wenn ihr euch da ein bisschen mit auseinandersetzt.
Das ist aber alles nicht schlimm. Ich habe so einen Kurs mal gemacht und es wirkt tatsächlich Wunder. Du musst halt ganz viel mit Luft arbeiten und der Grund, weshalb das so doof alles aussieht und warum man sich damit richtig zum Obst macht, ist, dass man diese ganzen Muskeln in diesem ganzen Stimmapparat einfach lockern muss. Und dazu muss man halt leider Grimassen machen. Also das führt halt dazu, also Effekt ist, dass du dich am Ende auf deine Stimme verlassen kannst. Die wird geformt und dann hast du auch viel weniger Äms und so, weil du weißt, deine Stimme funktioniert und damit hast du viel mehr Möglichkeiten, auch viel sicherer aufzutreten. Also das ist quasi der Hintergrund. Ich empfehle ich auf jeden Fall, egal wie peinlich es ist.
Ja, gebe genau, ich vollkommen recht, Christian. Genau, wollte ich jetzt nicht schlecht reden oder so. Also das lohnt sich auf jeden Fall, mal mitgemacht zu haben. Und bin absolut auf deiner Seite.
Genau, das wollte ich gerade auch nur noch kurz ergänzen. Ich habe auch jetzt 1,5 Jahre so einen Sprecherkurs gemacht und da ging es natürlich auch viel um Atmung, also dass man auch viel einfach schon Bauchatmung machen sollte. Das macht auch total viel aus. Dann eben wirklich den ganzen Körper, Dingen strecken und so weiter. Dann, was vorhin schon erwähnt wurde, Indifferenzlage, also einfach mal summen und das auch gleich am besten früh morgens, bevor man das erste Mal spricht, dass man das eben schon gleich ganz früh macht, war noch genau, dann dieses gute Lippenflattern, was man machen kann, Grimassen schneiden und natürlich dann gewisse phonetische Übungen.
Ja, du hast vollkommen recht, stimmt, Johanna. Also es ist ganz wichtig, das Sprechen ist halt ein gesamtkörperlicher Vorgang. Und wenn man gerade erst aus dem Bett gekommen ist, dann ist es auch nicht so gut her mit dem Sprechen. Ich weiß noch, unsere Kanzlerin hat vor ein paar Monaten ja noch empfohlen, dass man mal ein paar Kniebeugen machen und in die Hände klatschen soll. Das war zwar ein bisschen anderer Kontext, aber tatsächlich hilft. Denn wenn eine Körperspannung da ist und wenn man sich bewegt hat, dann die Stimmen sind ja auch nur Muskeln. Und das spiegelt sich im gesamten Körper wieder.
Darf ich noch eine Sache sagen, bevor es hier zu Ende ist? Ich muss sagen, ich liebe ja Podcaster.de. Ja, ich bin ein Fanboy. Aber das meiste, wo ich immer Rückmeldungen bekomme, ist, könnt ihr mal ein Tutorial machen, wie ihr das mit den Downloads und die Statistik da meint? Weil ich werde immer wieder angesprochen. Kann man das irgendwie auf der Seite nochmal plakativ darstellen?
Machen wir gerne, Thorsten. Werde ich hier in die Runde werfen und dann arbeiten wir da ein schönes Tutorial zu. Dann sind wir, glaube ich, jetzt auch punktgenau am Ende angekommen. Vielen Dank für die sehr diversen Fragen und auch die interessanten Diskussionen zwischendurch. Vielleicht noch als kleine Anregung, wir haben gerade unseren 100. FAQ-Beitrag bei podcaster.de veröffentlicht. Da steht auch wirklich viel mittlerweile drin, so an Grundlagen rund ums Thema Podcasts, Podcast produzieren, natürlich auch Podcast hosten, weil es ja vom Podcaster ist. Bei podcast.de gibt es auch noch eine FAQ, aber aktuell ist die bei Podcaster definitiv die besser ausgebaute und zuletzt auch mit sehr, sehr schönen Artikeln rund um die Produktion. Also das vielleicht nochmal als Tipp. Und ja, ich danke euch und dann gehen wir ja, glaube ich, jetzt gleich in die Schlussrunde. Ach nee, wir haben noch eine Session, ne? Und dann hören wir uns vielleicht nochmal in den anderen Räumen. Also vielen Dank und bis bald. Ciao.
Danke.
Ciao. 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 Danke. Tschüss.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Ja, ne?